Und damit herzlich willkommen zur 42. Folge von Based und erstmal wieder Moin Dominik.
Hi Benny.
Ja, und heute haben wir wieder einen coolen Gast bei uns und heute haben wir nämlich Jan Caron von News dabei. Moin Moin.
Grüßt euch, hi.
Ja, schön, dass du da bist, Jan. Und ja, in dieser Woche müssen wir natürlich unter anderem über die Kriminalstatistik, die vom Innenministerium rausgegeben wurde, sprechen. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen über dich sprechen, aber erstmal in das aktuelle Thema vielleicht. In dieser Woche war die öffentliche Debatte eben geprägt von dieser Kriminalstatistik. Vielleicht kurz, dass du den Zuhörern mal erklären kannst, was ist das Prägendste, was da vielleicht jetzt bei rumgekommen ist?
Die polizeiliche Kriminalstatistik, die bestätigt das, was in den Vorjahren schon sichtbar war, was ich aber auch schon mit dem Blick auf die polizeilichen Kriminalstatistiken in Ländern, teilweise auch in Städten, abgezeichnet hat, nämlich dass es einerseits einen Zuwachs an Kriminalität, besonders an Gewaltkriminalität gab, andererseits aber, und das prägt ja die öffentliche Debatte, ich finde auch völlig zu Recht, dass es eine massive Überrepräsentation von gewissen Tätergruppen, Täterprofilen gibt. Zuvorderst kann man sagen, das sind vor allem junge Männer, also Männer bis 35 Jahren, die besonders delinquent werden. Aber man muss das Thema auch ansprechen. Es sind eben besondere Staatsangehörige, Afghanistan, Irak, Syrien, Türkei, Bulgarien, Rumänien, um nur mal einige zu nennen, sind bei den Delikten, die immer wieder die Öffentlichkeit empören, die auch für einen Verlust des Sicherheitsempfindens sorgen, massiv überrepräsentiert. Teilweise um den Faktor 4 bis 10. Das heißt, sie treten 4 bis 10 Mal wahrscheinlicher in gewissen Delikten als Tatverdächtige auf, als ihr Anteil an der Bevölkerung ausmacht. Und all das sorgt eben zur Debatte, wie es dazu kommen konnte, was da vielleicht auch Maßnahmen sind, aber was es eigentlich auch bedeutet hat, so viele Menschen aus gewissen Ländern seit 2015 aufzunehmen.
Ja, viele Medien haben jetzt versucht, das Ganze auch ein bisschen anders einzuordnen, unter anderem die Tagesschau, auch die Zeit. Und bei der Zeit, da wollen wir kurz mal ein bisschen genauer reingehen. Der Redakteur Manuel Bogner hat dann einen Kommentar mit zwei Forderungen geschrieben. Und diese Forderungen wollen wir natürlich berücksichtigen. Nämlich zum einen, dass man bei der Einordnung, die wir heute treffen wollen, darauf achten sollte, dass die nichtdeutsche Bevölkerung in den vergangenen Jahren ja eben stark gestiegen ist und dass sich so plötzlich gar kein Anstieg mehr der ausländischen Tatverdächtigen im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung ergibt. Stattdessen soll die Zahl im Vergleich, die Rechnung stellte auf, zum Vorjahr sogar um 0,5% gesunken sein. Also ist die Berücksichtigung dieser Tatsache ein richtiger und wichtiger Einwand oder führt das zur Verklärung des Problems?
Nein, es ist kein relevanter Einwand. Ich habe schon mehrere Kommentare gesehen, die ja damit beschwichtigen wollen. Auch Georg Ressler hat in ARD-Tagesthemen ganz prominent mit diesem Argument argumentiert. Es ist aber deshalb nicht sonderlich relevant, weil der Ausländeranteil in der Bevölkerung tatsächlich im Vorjahr gestiegen ist um 4%. Der Anteil der Gewaltkriminalität aber viel stärker zugenommen hat. Ich glaube mit 14,5%, wenn ich mich nicht irre. Und es ist deshalb eine überproportionale Steigerung der Gewaltkriminalität, und das ist ja wirklich die Kriminalität, die relevant ist, gegeben hat. Das heißt, diese Erklärungsvariable ist nicht ausreichend, aber abgesehen davon, finde ich, kann man auch mal ins Feld führen oder einfach mal die Frage stellen, ob diese Erhöhung des Ausländeranteils ebenfalls wirklich eine Entwicklung ist, die man will. Also zumindest ist sie, glaube ich, auf jeden Fall nicht demokratisch legitimiert. Seit 2015 und in den Folgejahren gab es nie eine demokratische Befragung der Bevölkerung, ob sie die Zuwanderung aus diesen Ländern mehrheitlich von Männern will. Es gab übrigens auch keine Parlamentsbefragung über diese ganze Frage. Das heißt, selbst wenn man damit argumentieren wollte, blieb die Frage offen, ob diese Entwicklung, die ein Stück weit vielleicht eine Erhöhung der Kriminalität erhöht, eine ist, die wir haben wollen und ja, hinter der die Bevölkerung steht. Ich würde sagen, nein.
Ich glaube, das ist ja auch das Hauptproblem und das ist vielleicht auch das Hauptproblem der Repräsentanz der Bevölkerung in den Medien jetzt, was vielleicht die Frage aufmacht, warum berichten denn die Medien so, wie sie berichten? Also warum kommt es zu so vielen Beschwichtigungen? Das ist ja schon im Rahmen der Flüchtlingskrise zu 15 eher dazu gekommen, wodurch sich eben Leute dann eher von den großen Qualitativmedien abgewandt haben, zum Beispiel, weil sie sich einfach nicht mehr repräsentiert gesehen haben, weil sie eben vielleicht eher für eine Begrenzung von Migration eingetreten sind. Also wie kommt es dazu, zu diesem Spalt?
Also zum einen teile ich auf jeden Fall deine These. Man muss sich das auf jeden Fall auch immer im ländlichen ganz normalen Teil Deutschlands so vorstellen, du wohnst in Kandel, in Oggersheim, in Offenburg, wo auch immer, und es passieren auf einmal schreckliche Delikte, die dein ganzes Weltbild in Frage stellen. Also wenn ein Arzt in seiner Klinik erstochen wird oder wenn zwei Malermeister auf offener Straße erstochen werden, ein Unterarm wird abgetrennt auf den Balkon geworfen. Oder wenn ein Afghane, der schon eine Gefährderansprache hatte, mit gefälschtem Alter eingereist ist und dann ein 15-jähriges Mädchen in der Drogerie ersticht, dann sind das nicht einfach Kriminalitätsdelikte, sondern Kriminalitätsdelikte, die ein Stück weit das Zusammenleben beeinflussen und die auch ein Stück weit Menschen zum Denken anregen, weil sie sehen, auf einmal ist in meiner, ja, keine Ahnung, kleinbürgerlichen Provinz, in dem Ort, wo ich groß geworden bin, der mir immer viel bedeutet hat, Täter zugegen, die nicht davor zurückschrecken, übelste Gewalt anzuwenden. Und das führt dazu, dass die Realität, die man vor der Haustür hat, sich auf einmal nicht in dem widerspiegelt, was in den Medien berichtet wird. Ich meine, im Fall Kandel war das ja ganz offensichtlich, der hat die Tagesschau ja noch sogar verwiesen, dass sie nicht über solche Delikte berichten will, weil es ihr zufolge keine überregionale Relevanz hätte. Und abgesehen davon, dass dieses Argument natürlich fragwürdig ist, ab einer gewissen Empörungsschwelle bei Taten wie in Kandel, ist es auch deshalb falsch, weil die Tatsache, dass Menschen aus Afghanistan, die mit gefälschtem Alter eingereist sind, hier sind, einen politischen Ursprung hat, eine Genese hat. Politische Entscheidungen waren ursächlich dafür, dass es diese Einwanderung gab, und irgendjemand muss demzufolge auch eine Verantwortung haben. Warum Medien nicht darüber berichten, ist die zweite sehr interessante Frage. Ich kann da immer so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, weil ich eigentlich von linken oder zentristischen Medien komme und ja auch ein Stück weit oder jahrelang das geglaubt habe und dem angehangen habe. Irgendwann wurden dann Zweifel deutlich, da können wir später drüber reden. Aber ich glaube, sehr viele Medienvertretende oder ich glaube, sehr viele Medienmacher haben eine Weltsicht und ein Weltbild, das diese Widersprüche bis auf das Äußerste nicht akzeptieren will. Ja, wenn man jahrelang, und man kennt das ja, man sieht das ja in Werbung, in NGOs, in Stiftungen, in der politischen Arbeit, in der Kommunikation, in Zeitungen, dem Fernsehen, eingeredet bekommt und gesagt bekommt, die multikulturelle Gesellschaft, ja, die vielfältige Gesellschaft, in der Menschen aus der ganzen Welt Deutsche werden können, die neue Generation, sei wünschenswert und sei eigentlich der nächste Schritt. Und gleichzeitig hat dieser Schritt zur Einwanderungsgesellschaft einfach Konsequenzen, die wir noch nicht wirklich absehen können. Das ist ein riesengroßes Sozialexperiment. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass sich ein Weltbild breit gemacht hat, in der diese Verwerfungen nicht stattfinden, weil sie bedeuten würden, dass man ganz, ganz grundsätzlich rangehen müsste und sich ganz, ganz grundsätzlich hinterfragen müsste, woran man eigentlich glaubt und denkt. Und das ist unbequem. Dazu kommt natürlich auch ein Meinungsdruck, ein Klima des Meinungsdrucks. Also ich kenne ja auch diese Redaktion. In diesen Redaktionen ist es natürlich so, wenn du dann sowas in einer Konferenz ansprichst oder als Thema einbringst oder sagst, ey, passt mal auf, neun Syrer in Freiburg, ein Mädchen im Gebüsch vergewaltigt, ist doch irgendwie ein feministisches Anliegen. Dann erntest du erstmal schiefe Blicke. Im besten Fall erntest du schiefe Blicke. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass es ein Gespräch gibt oder Leute sich hinter deinem Rücken auch mal dafür aussprechen, dass solche Parolen nicht gewünscht sind, dass das Ganze nicht klar geht. Das heißt, das ganze Milieu, in dem diese Leute tätig sind, Medienschaffende in Berlin, und das sind nun mal, das wissen wir aus Umfragen, vor allem Leute, die dem linken und grünen Spektrum anhängen, als auch wirklich der aufrichtige Glaube an das Funktionieren der multikulturellen Einwanderungsgesellschaft, sind zwei Gründe, die sich verschränken und die am Ende dazu führen, dass eben so berichtet wird oder nicht berichtet wird, wie das der Fall ist zurzeit.
Eine Sache, auf die ich noch mal kurz rein wollte, weil du ja die Repräsentation angesprochen hast, die nicht gegeben sein soll bei der Bevölkerung im Thema der Migration. Woran genau, kannst du es noch kurz ausführen, machst du das fest? Weil bei anderen Themen, wir sind ja keine direkte Demokratie, gibt es ja auch keine Bevölkerungsabfragen. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Woran zeigt sich das, dass die Menschen das eigentlich gar nicht wollen?
Also ich habe ja angesprochen, dass es zumindest nie eine Befragung gab, ob man diese Hunderttausende, inzwischen sind es ja Millionen Menschen, in das Land lassen will seit 2015, obwohl es ein sehr polarisierendes und spalterisches Thema ist, an der ja Familien, Freundeskreise alles auseinandergehen. Und es nicht nur, dass es nicht nur im direktdemokratischen Element eine Volksbefragung gab, es gab auch keine Parlamentsbefragung, was im Sinne einer repräsentativen Demokratie wäre. Woran das aber deutlich wird, dass einfach hier Welten kollidieren und die abgebildete oder veröffentlichte Meinung nicht mit dem übereinstimmt, wie die Empfindung der Menschen ist. Naja, ich empfehle eine Reise durch westdeutsche Städte. Also ich bin als Reporter relativ viel unterwegs und ich habe letztes Jahr mal überlegt, ich war in Duisburg, ich war in Worms, ich war in Mainz, ich war in Saarbrücken, ich war in Ludwigshafen, ich war in Hagen, ich war in Duisburg. Also in ganz vielen Städten zwischen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Und dort siehst du einfach Städte, die nicht mehr das sind, was sie einst waren. Das heißt, durch Zuwanderung haben sich ganze Stadtzentren, Wohnviertel gänzlich verändert. Du sprichst da mit Leuten, die sind 60, 70, 80 Jahre alt, sind da aufgewachsen, sozialisiert, haben ihr ganzes Leben verbracht, hängen mit dem Herzen an diesen Orten und sagen auf einmal, ich erkenne meinen Ort nicht wieder. Hier werden andere Sprachen gesprochen. Hier ist eine andere Religion heimisch. Hier sieht es anders aus. Auf einmal ist Sperrmüll auf der Straße. Und ich will das gar nicht so werten, ob das stimmt oder nicht, aber das sind Empfindungen, die Menschen haben. Und zwar haben sie diese Empfindung unabhängig voneinander in ganz vielen anderen Städten, egal ob das Braunschweig, Hagen, Duisburg oder Ludwigshafen ist. Und das hängt natürlich massiv mit Zuwanderung, aber übrigens auch mit Demografie zusammen. Und ist nichts, was sich diese Menschen je ausgesucht hätten. Sie wurden nie befragt, wollt ihr das oder in welchem Maße wollt ihr das? Es war auf einmal Realität und nicht nur, dass es Realität ohnehin wurde, weil es die ersten Einwanderergenerationen gab, Türken, Polen, Kroaten, Griechen, Italiener, Russen, sondern die haben sich, wie sagt man, fortgepflanzt und wurden immer mehr, wobei ich argumentieren würde, dass diese Gesellschaft eigentlich sozial verträglich war und die Gesellschaft oder nicht das Potenzial gehabt hätte, die Gesellschaft zu spalten. Aber was dann on top noch drauf kam, ist, dass es seit Beginn der 2010er Jahre, besonders seit 2015, 16, eine massive Migration aus den dysfunktionalsten Gesellschaften der Welt gab. Aus Irak, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Ländern in Afrika wie Eritrea, Algerien, Marokko, Somalia, Nigeria. Und diese jungen Männer, die dann kamen, kamen quasi noch obendrauf, was dazu geführt hat, dass es in jeder deutschen Stadt inzwischen Containerdörfer oder Flüchtlingsunterkünfte gibt, die teilweise mitten in Wohnviertel gestellt worden sind. Das heißt, die ganz konkrete Veränderung der eigenen Umgebung, ja, des Wohnviertels, der Heimat, des Stadtbezirks, woher man kommt, ist etwas, was die Menschen massiv gemerkt haben. Eine Debatte darüber findet nicht statt. Das Ganze wird flankiert eben von schweren Gewalttaten oder Phänomenen wie ja, Fastenbrechen an Ramadan oder anzügliche Sprüche gegenüber Schülerinnen, die sich zu freizügig kleiden. Also all diese kulturellen, migratorischen Verwerfungen, die damit einhergehen. Und es ist auf einmal da, aber Menschen hatten sich das nie ausgesucht. Die Debatte darüber scheint sehr schwierig, weil immer wieder, wenn man über diese ja, Entwicklung über Jahrzehnte spricht und wie sie Deutschland verändert hat, was Menschen, wie gesagt, merken, kommt man dann zu dem Punkt, ja, ey, großer Austausch, rechtsextreme Verschwörungstheorie. Ich verstehe das auch ein Stück weit. Aber man kann diese Debatte nicht abwürgen, weil das ist eine Empfindung und das ist eine Beobachtung, die ganz viele Menschen in diesem Land haben und teilen und die nicht einfach weggeht. Egal wie sehr Medien da einreden, dass das ja irgendeiner Verschwörungstheorie folge, nennt es, wie ihr wollt. Es ist eine es ist eine demografische Realität, die überall sichtbar wird. Und solange es nicht angesprochen wird, ist es ein Problem und immer mehr Menschen wenden sich davon ab. Und wenn die Tagesschau in ja, fast schon glorifizierend euphorischen Ton über die Migrationsgesellschaft redet, ebenso wie ganz viele andere Formate bei ARD und ZDF, dann hat das nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, wie Menschen dieses Land sehen und beurteilen und was für Empfindungen sie haben, wenn sie sehen, wie Heimat sich für sie verändert hat. Und das ist eigentlich ist eine Schande. Medial ist es eine Schande, was für ein Zerrbild hier gezeichnet und abgebildet wird.
Ja, wir haben ja auch
Diese Leute
gelernt,
haben.
dass.
Entschuldigung, ja,
Nee, bitte.
egal, mach weiter. Ja, und ich wollte nur sagen, diese Leute haben in der Regel keine Lobby. Also
Ja.
jeder migrantische Verein, NGOs, ja, die neuen deutschen Medienmacher, die ganze Vielfaltsindustrie, sie alle haben Lobby, sie werden hofiert, sie werden eingeladen, sie kriegen Stiftungsmittel, Fördergelder, sie können Projekte organisieren, sie können Kampagnen starten und dafür lobbyieren, dass ihre Projekte umgesetzt werden. Aber die ganzen Leute, die hier seit Jahrzehnten leben, und einfach das Empfinden haben, dass ihnen ein Stück Heimat weggenommen wurde, dass das Land ohne ihr Zutun, ohne ihren Willen, ohne ihre Zustimmung verändert und umgebaut wurde, die werden vergessen, links liegen gelassen. Im besten Fall haben sie, ja, dann irgendwann ein O-Ton in der Reportage oder so. Aber es ist nicht so, dass sie eine große Interessenvertretung in Medien und Politik genießen.
Ja, das hat ja jetzt auch nochmal die Tagesschau-Berichterstattung über die Kriminalstatistik gezeigt, wo dann ganz wichtig war, nochmal direkt im zweiten Nebensatz zu erwähnen, dass da ja auch Pendler und Touristen drin sind. Also war auch wieder ziemlich, naja, eine Sternstunde.
Ja, das ist das Nächste. Ja, also das ist das Nächste. Ich meine, ich verstehe auch bei dieser ganzen Kriminalstatistik, warum man sich nicht einfach gerade mal aufhört. Wir haben ein Problem. Wir haben hier die Grenzen geöffnet. Inzwischen merken wir, Kriminalität ist gestiegen. Inzwischen merken wir, viele Leute, die hier willkommen waren, die Zuwanderer waren, gegenüber denen wir unsere Herzen und Türen geöffnet haben, sind kriminell geworden. Es sind Leute aus den Ländern A, B, C, D, E, F, G, H, I. Wie wir damit umgehen, wissen wir nicht. Wir wollen aber Abschiebungen verstärken. Zumindest aber machen wir uns mal gerade und erkennen dieses Problem an und sprechen es an. Aber stattdessen werden da ja so viele Beschwichtigungsargumente ins Feld geführt. Touristen, Pendler, schnellere Kontrollen der Polizei, soziale Umstände, was sicherlich stimmt, aber was man im zweiten und dritten Argument oder in der dritten Argumentationslinie erst besprechen kann, wenn man mal das Kind beim Namen nennt. Also da wird eine Fülle an Rechtfertigungen ins Feld geführt, die einfach nur den Eindruck erwecken, dass hier ja ein Problem totgeschwiegen und verheimlicht werden soll, obwohl Menschen es sehen und obwohl es inzwischen Gott sei Dank Medien Influencer gibt, die das offen ansprechen. Aber Medien würden sich einen großen Gefallen tun, wenn sie einfach ihr Maul aufbekämen und das Kind beim Namen nennen würden, statt diese ganzen ja, Rechtfertigungen und Scheinargumente ins Feld zu führen.
Und damit wird euch auch die heutige Episode von Base natürlich wieder präsentiert von Ralf Ruthards Das laute Schweigen des Max Grund. Ja, Ralf Ruthard haben wir jetzt in den vergangenen Wochen schon als Autor kennenlernen dürfen und wir freuen uns auch, dass er sein Buch geschrieben hat. Da hat er nicht nur von uns, sondern auch ja, von vielen anderen positive Rückmeldungen bekommen. Aber Ralf macht eben auch andere Sachen.
Erwähnenswert ist nämlich auch, dass Ruthard in über 2 Jahrzehnten mehrere Startups erfolgreich an den Markt gebracht hat. Dabei ging es vor allem um innovative Softwarelösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Heutzutage unterstützt Ruthard Unternehmen und Institutionen bei der Deeskalation von Projekten und sorgt als Dialoginitiator dafür, dass Teams wieder auf die Erfolgsspur kommen. Wenn ihr also mehr über Ruthard erfahren wollt, dann schaut auf ruthard.de, ruthard.de.
Der Roman von Ruthard, Das laute Schweigen des Max Grund, soll euch da natürlich auch wieder ans Herz gelegt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem restlichen Teil der Episode von Based mit Jan Caron. Ja, eine zweite Rechtfertigung dieser Art war dann eben die zweite Forderung, die Herr Bogner von der Zeit mitgegeben hat, nämlich, dass die Kriminalstatistik ja nicht die Wirklichkeit abbilde, weil Polizisten eben hauptsächlich Ausländer kontrollieren würden. Was würdest du diesem Kommentar denn entgegnen?
Naja, ich würde sagen, es ist völlig gerechtfertigt, dass Ausländer öfter kontrolliert werden von der Polizei. Einerseits, weil gewisse Delikte einfach von Ausländern begangen werden können, also illegale Einreisen, aufenthaltsrechtliche Verstöße. Das heißt, das ist ein Argument, aber das ist ja kein Bagatelldelikt, sondern das ist ein Symptom des scheiternden Staates, dass auf einmal so illegale Einreisen oder illegale Aufenthalte in der Kriminalitätsstatistik so weggewischt werden nach dem Motto, naja gut, das ist jetzt kein Raub und das ist keine Vergewaltigung, das ist kein Totschlag, sondern nur ausländerrechtliche Verstöße. Nein, es sind Verstöße, es sind Delikte und noch mehr, wer mit Polizisten spricht und so ein bisschen dieses Hintergrundwissen hat, der weiß auch, ganz viele dieser Delikte gehen Hand in Hand mit anderen Deliktformen. Das heißt, wenn es zu illegalen Einreisen kommt, kommt es ganz oft zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gegen Körperverletzung. Also ganz oft schließen sich dann weitere Delikte daran an. Das Problem ist aber ein weiteres, dass dieses Argument ja so ein bisschen darauf abzielt, zu sagen, die Kriminalitätsstatistik sei manipulierend und sei aufgeblasen und verzerre die Realität, die eigentlich viel, viel mehr berücksichtigen sollte, dass Ausländer gar nicht so oft delinquent werden. Ich würde argumentieren, ja, die Kriminalitätsstatistik ist verzerrend, aber genau in die andere Seite, weil sie überhaupt nicht berücksichtigt, wie viele der deutschen Tatverdächtigen in gewissen Delikten Migrationshintergrund besitzen. Und es ist jetzt nicht so, dass sich jemanden, der Migrationshintergrund besitzt, aber die deutsche Staatsbürgerschaft hat, sein Deutsch sein Abspreche. Ich bin selbst jemand, der kommt aus einer polnischen Familie. Aber ich würde spätestens nach Silvester sehr gerne die Debatte darüber führen, wie viele dieser Deutschen oder Passdeutschen mit Migrationshintergrund nicht vielleicht Wurzeln in ihrer migrantischen Kultur, im Elternhaus, in der Sozialisierung haben, die diese Delikte begünstigt haben und wie sehr sie eigentlich zu Deutschland stehen. Weil das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe 2 Jahre in Neukölln gewohnt, ich habe 3 oder 4 Jahre im Wedding gewohnt. Ich habe auch im weitesten Sinne in der Jugendarbeit gearbeitet. Und ganz viele der Leute, die einen deutschen Pass haben, die sagen ja trotzdem von sich, naja, ich bin Deutscher, aber eigentlich fühle ich mich als Türke oder Libanese oder Iraker. Das ist ja auch wieder keine Verschwörungstheorie. Das sagen die Leute ja relativ offen heraus. Und es wäre zumindest, wie gesagt, ohne jetzt das Deutschsein abzusprechen, aber mal im Sinne der Transparenz geboten, zu sagen, naja, von den Deutschen, die Totschlag begangen haben, das sind so und so viele Tausende, ist ein Anteil, 30, 40%, keine Ahnung, ich weiß es nicht, von Leuten begangen worden, die in den letzten 5 oder 10 Jahren erst die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben. Weil dieses Bild, was damit aufrecht erhalten wird, nämlich dass ja, Manfred und André und Torben brandschatzend und mordend durch die Gegend ziehen, ich würde sagen, das hält in wenigen Teilen Deutschlands noch dem Realitätscheck stand. Ja, das heißt, ich würde diesem Zeitautor oder dem Kommentator da entgegenhalten, dass gerne auch eine Manipulation oder Verzerrung oder Verfälschung der PKS von der anderen Seite zu untersuchen wäre.
Ja, die These würde ja auch zum Beispiel unterstützen, dass viele, also ich glaube, im Durchschnitt haben die Türken, die Wahlrecht in der Türkei besitzen, auch deutlich eher Erdogan gewählt als in der Türkei selber. Das heißt, Teile hier sind ja vielleicht sogar noch nationalistischer geprägt, weil sie den Abstand zu der Hyperinflation und so weiter haben. Das zum einen und zum anderen, vielleicht können wir da den Übergang zur Pressekonferenz nochmal gehen zu Nancy Faeser, weil sie hat nämlich selbst in der Pressekonferenz eigentlich zugegeben, dass Grund für die Zunahme von Straftaten oder dass die Zunahme von Straftaten eben auch mit Zuwanderung zusammenhängt. Und dein Kollege Julius Böhm war ja in der Bundespressekonferenz für News und hat eben Faeser gefragt, was die Migrationspolitik der Bundesregierung damit zu tun hat. Und sie wich eben aus, betonte, dass man keine Ressentiments schüren dürfe, aber sagt eigentlich die ganze Zeit selber, dass sie vom gleichen Befund ausgeht. Also da frage ich mich dann in gewisser Weise, bekommen nur die guten Journalisten eine Antwort, die eben ein bisschen vorsichtiger agieren?
Gute Frage. Also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass Nancy Faeser inzwischen getriebener ist und eingestehen muss, was wir sagen und berichten und zeigen, was wie gesagt auch sehr viele Menschen in diesem Land sehen. Ich würde aber, also die Antwort, die Julius da in der Pressekonferenz bekommen hat, die war ja vielsagend. Es ist natürlich so, dass wir da als lästiger Stachel in der Wunde oder Salz in der Wunde wahrgenommen werden. Aber ja, alles in allem will ich mich gar nicht beschweren, dass irgendwie nur andere Journalisten die Antworten bekommen. Es ist vielmehr so, dass Eingeständnisse inzwischen von Seiten auch der etablierten und regierenden Politik getätigt werden müssen, weil es eine kritische Gegenöffentlichkeit gibt, die diesen Leuten auf die Finger schaut. Ich wollte noch eine Sache ergänzen zu der Sache, zu der Türkei, die du gesagt hast. Ich meine, das ist auch ein total interessanter Befund und etwas, worüber nicht geredet wird. Aber die dritte Generation von Türken, die hierzulande in Deutschland lebt, das zeigen Erhebungen und Untersuchungen, sind inzwischen dem Islam und Erdogan näher als die Eltern, die eingewandert sind. Und jahrelang gab es ja das Gegenargument. Es wurde gesagt, es kommen anatolische Gastarbeiter, Leute mit geringer Qualifikation. Aber wenn die mal im deutschen System sind, wenn sie Kinder bekommen, die erste Generation, die zweite Generation, die werden ja schon gut Deutsch sprechen. In der Schule wird es das deutsche System geben, die werden die Werte aufsaugen, es wird alles besser. Und die empirische Forschung sagt da eigentlich eindeutig, das ist nicht so, sondern Unterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen verfestigen sich über Generationen, bleiben zumindest gleich oder werden sogar größer. Und das haben wir nicht nur bei diesem Bekenntnis zum türkischen Staat, zum Islam, sondern auch bei anderen Phänomenen. Ich habe heute eine Studie in Frankreich gelesen, da wurde untersucht, wie viele französische Einwanderer in Sozialwohnungen leben. Also Habitué-Allouées heißt das in Französisch, HBL-Wohnungen. Und das unterscheidet sich total nach ethnischen Gruppen. Das heißt, nur 8% der Chinesen, die einwandern nach Frankreich, nehmen diese Sozialwohnungen in Anspruch. Aber beispielsweise 57% der Menschen aus Subsahara-Afrika. Was mein Interesse aber erweckt hat, ist, dass in der zweiten und dritten Generation dieser Einwanderer der Anteil auf 63% steigt. Das heißt, dass der versprochene Aufstieg, ja, die Verwurzelung in der Gesellschaft, vielleicht auch das Rauskommen aus dem Banlieue, aus dem Ghetto, ein unerfülltes Versprechen ist. In den Niederlanden haben wir genau das gleiche Phänomen. Dort wurde untersucht, wie sich Einwanderer im Bildungssystem schlagen. Was stellt sich heraus? Die zweite, dritte Generation hat zumindest die gleichen Probleme wie die Eltern, wenn nicht sogar größere. Und jetzt können wir darüber reden, wie man dem Problem begegnet, ob da das Schulsystem schuldig ist, wobei auch da die Empirie eindeutig sagt, das niederländische Bildungssystem ist eines der am wenigsten rassistischsten. Es gibt unzählige Förderprogramme, Maßnahmen der positiven Diskriminierung, Förderschulen und so weiter und so fort. Aber es ist erstmal ein Befund und interessant zu sehen, dass sich Unterschiede zwischen Ethnien zumindest nicht im relevanten Maße verkleinern über Generationen hinweg. Ist etwas, das viel zu wenig vorkommt im öffentlichen Diskurs und was man viel mehr thematisieren sollte, weil wir ehrlich gesagt keine Lösung dafür haben. Also es ist Status quo und es ist Status quo über europäische Länder hinweg und es gibt keinen Ansatz, der das bisher ganzheitlich erklärt, geschweige denn lösen kann. Sorry, ich
Ja.
komme jetzt die ganze Zeit weg von der PKS. Wir
Alles
sollten
gut.
eigentlich über...
So ist es ja auch gedacht eigentlich. Apropos Lösung. Ja, jetzt
Ja.
sind in den letzten Monaten ja schon verschiedene Sachen aufgekommen, unter anderem Grenzkontrollen, die Bezahlkarte für Asylbewerber und so weiter und so fort. Sind das deiner Meinung nach Sachen, die das Problem lösen oder was würdest du sagen, bräuchte es eigentlich?
Ja, absolut. Also beide Maßnahmen sind richtige Maßnahmen. Man könnte argumentieren und ins Feld führen, dass das so ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber es sind trotzdem sinnvolle Tropfen auf dem heißen Stein. Ich war ja für News mehrmals auf Lampedusa, auch auf Sizilien, wo die ganzen Migranten, die übersiedeln nach Europa, in Ankunfts- und Registrierungszentren sind und habe mit denen gesprochen. Und da muss man schon sagen, dass ganz, ganz viele nach Deutschland oder Frankreich wollen. Und wenn man fragt, warum, dann sagen die einerseits, naja, weil da meine Leute schon sind. Und andererseits, weil die Sozialleistungen verlockend sind. Also tatsächlich, ne, Wohngelder, die Bereitstellung von finanziellen Hilfen, auch die Förderung von Maßnahmen wie Integrationskursen, das ist alles wirklich aus der Sicht von jemandem, der aus Ghana kommt oder Nigeria kommt oder Syrien kommt, sehr verheißungsvoll in Deutschland. Und ich verstehe die Leute auch, dass diese Anreize funktionieren, aber es kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass dieses Sozialsystem, das eigentlich auch für eine ganz andere Generation und für eine andere Gesellschaft vorgesehen war, ein Pull-Faktor ist. Natürlich ist es ein Pull-Faktor, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Wie gesagt, das bestätigen eigentlich die Leute. Das ist auch irgendwie kein Geheimnis, was ich da erzähle. Das sagen die einem selbst. Das heißt, die Einführung von Bezahlkarten, die sagt, du kriegst hier Sachleistungen, wenn du tatsächlich dauerhaft bleiben willst, aber wir wollen quasi nicht, dass die monetäre finanzielle Hilfe in Form von Scheinen und Überweisungen auf dein Konto so stark ist, dass du deshalb kommen willst. Das ist, glaube ich, eine richtige Maßnahme. Grenzkontrollen, dass man darüber debattieren muss, ist schon ein Treppenwitz der Geschichte. Natürlich braucht es in einem Europa, das nach außen hin offen ist und oder sogar destabilisiert wird durch äußere Kräfte, in dem ganz gezielt Flüchtlingsströme nach Europa geschickt werden. Das passiert in Form von Putin und auch Weißrussland. Also da haben wir inzwischen Empirie, dass da auch ganz gezielt Flüchtlinge an die Außengrenzen gebracht werden, mit dem Ziel einzuwandern und den Kontinent zu destabilisieren. Es wird interessant zu sehen, was die zunehmende Abhängigkeit Afrikas von China bedeutet. Auch da ist es aus geopolitischer, geostrategischer Sicht einleuchtend, dass Chinesen sagen, naja, in unserem Interesse ist es eigentlich schon, dass die Leute nach Europa übersiedeln. Das schwächt hier prinzipiell den wirtschaftlichen Konkurrenten. Das heißt, diese Grenzkontrollen, und ich meine, man muss mal in der Lausitz oder im Erzgebirge in Sachsen gewesen sein, es gibt da ja auf tagtäglicher Basis Leute in Wäldern, die festgenommen werden von der Bundespolizei und dann in Erstaufnahmezentren kommen. Das heißt, in dem Moment, wo es einfach so starken Migrationsdruck über Jahre gibt, der mehrheitlich nach Österreich, Schweden, Deutschland, Frankreich, vielleicht Niederlande, Belgien will, müssen diese Länder darüber im Klaren sein und Grenzkontrollen durchführen. Zumindest an Orten, die Schwerpunkte sind, das muss man monitoren. Da sind aber nicht alle deutschen Grenzübergänge gleichermaßen und zumindest in Phasen, wo dieser Migrationsdruck verstärkt wird. Und was weitere Maßnahmen angeht, naja, also ich würde schon argumentieren in Bezug auf die Kriminalität, die ausufert, dass wir eine ganz andere Justiz brauchen. Also auch da weiß ich aus meiner Recherchearbeit, aus Hintergrundgesprächen, dass sehr viele der Täter, die verurteilt werden, klammheimlich darüber lachen, dass sie Bewährungsstrafen oder selbst paarjährige deutsche Gefängnisstrafen bekommen für das, was sie begangen haben. Das ist auch etwas, das sagen sie selbst, das kennen sie aus ihrer Heimat nicht. Da wird man ganz anders bestraft, wenn man beispielsweise eine Frau vergewaltigt. Und wir müssen über die Abschiebung von Menschen reden. Also die Zahlen variieren da, aber ich glaube, es ist absolut richtig zu sagen, dass es eine sechsstellige Zahl von Menschen ohne Aufenthaltsstatus hier gibt. Ich würde argumentieren, die Zahl wächst auch noch weiter an, wenn man sagt, es gibt Leute, die haben temporären Schutz, aber inzwischen wird mehr und mehr erkennbar, dass zumindest ein Leben in Frieden und Schutz in Ländern oder in Teilen von Ländern möglich ist. Oder man muss Horizonte schaffen, an denen das wieder möglich wird. Und das ist auch in dem Sinne sinnvoll, dass, also, wie gesagt, das ist ja auch irgendwie eine ganze Clown-Debatte, die man führt, dass Leute, die keinen Aufenthaltsstatus haben, dieses Land nicht verlassen oder nicht abzuschieben sind. Also natürlich muss es in einem geregelten Staat so sein, dass Leute, die hier nicht bleiben dürfen, allein rechtlich, juristisch, das Land verlassen müssen. Und übrigens auch aus abschreckender Wirkung gegenüber Leuten, die nachahmend sind. Das Problem ist, dass all diese Mittel, also ne, von diesen finanziellen Hilfen über die Durchsetzung von Recht bei Abschiebungen, Grenzkontrollen, eine schärfere Justiz, ein Stück weit auch klar zu definieren, was man hier will und was nicht. Und ich meine, gewisse Kulturpraktiken, gewisse Strömungen von Religion will man hier einfach nicht und da muss man dagegen vorgehen. Also all das wird nur eine zeitverzögerte Wirkung haben. Wir können das durchsetzen, wir sollten das auch durchsetzen, aber bis sich dann rumspricht, und das ist ja so ein bisschen diese Mund-zu-Mund-Propaganda und auch Word on the Street, wie man so schon sagt, bis das ankommt in ja, den Ländern, vor allem in Afrika in den nächsten Jahrzehnten, wo die großen Migrationsströme beginnen werden, ist das eine Zeit, die vergehen muss. Man sollte aber früher denn später anfangen und man sollte da auch keine falsche Nachsicht üben, sondern ja, sich definitiv zu Law and Order bekennen und da das Recht wiederherstellen, was seit Jahren gebrochen wird.
Ganz optimistisch gedacht. Angenommen, wir hätten Grenzkontrollen funktionierende, wir hätten eine funktionierende Justiz und die Sozialleistungen würden runtergehen oder kontrollierter vergeben werden. Wie bist du dann der Einwanderung gegenüber eingestellt? Bist du pro Leute können zu uns einwandern, die können anfangen zu arbeiten, oder sagst du auch dann sollte man die Einwanderung begrenzen?
Was auch noch nicht ganz begriffen wird, ist die demografische Explosion, die speziell in Afrika bevorsteht. Wir haben in fast allen Ländern Afrikas Geburtenraten, Fertilitätsraten überhalb von 2, teilweise bis 3, 3,5. In Deutschland ist das, glaube ich, 1,2. Wenn man diese Werte hat und sich überlegt, wie sich dieser Kontinent entwickeln wird, wie die Alterspyramide aussieht, dann muss man kein Hochschulprofessor und kein Mathematiker sein, um zu verstehen, hier kommt eine Anzahl von Menschen nach in den nächsten Generationen, die wir gar nicht numerisch quantitativ aufnehmen können. Egal, selbst wenn wir die größten Einwanderungsbefürworter sind, es wird einfach nicht gehen. Ja, das Land Nigeria wird 2050 ungefähr genauso viele Einwohner haben wie die Europäische Union. Und Nigeria ist eines von sehr, sehr vielen Ländern in Afrika. Und wenn man das dann durchrechnet und schaut, dann merkt man einfach die schiere Quantität, die Anzahl, die muss uns zu einem gänzlichen Umdenken führen. Die muss dazu führen, dass wir diese ganze illegale Einwanderung über Balkanroute, über das Mittelmeer komplett stoppen, ja, mit Hilfe von Seeblockaden, wahrscheinlich einfach mit Hilfe von Rien ne va plus, so hier geht nichts mehr. Und es gibt ein dezentrales System, im Rahmen dessen man sich bewerben kann, im Rahmen dessen man im Internet um Visa-Anträge und so weiter Sachen ausfüllen kann. Und wo dann eine Zahl, die auch verteilt wird in Europa, in Deutschland, in bestimmten Ländern, nach Europa kommt, die das erfüllt, was man selbst will. Das heißt, diese ganze Debatte um Einwanderung, wir werden das komplett umdenken müssen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, wir als Europa werden einfach im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte immer kleiner. Wir sind ein sehr wirtschaftsstarker Ort. Wir haben eine sehr bedeutende, meiner Meinung nach, also wunderschöne, mich emotionalisierende Kultur. Wir sind ein Stück weit einfach ein Sehnsuchtsort. Aber egal wie großherzig wir sind, es wird nicht mehr gehen. Das, was wir seit 2015 erleben, das wird ein Outlier sein. Das waren dann 8 bis 9, 12, 15 Jahre, je nachdem, wie weit das noch geht, wann man das stoppt. Aber darauf wird man zurückschauen als Ausnahme der Regel. Die Regel, und wie gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit, da reden wir von ein, zwei Krisen in Afrika und starken Flüchtlingsströmen, wird sein, Grenzen dicht. Und keiner kann einfach mehr auf diesem Seeweg illegal kommen. Wir werden da Marinemissionen, das Militär, was auch immer verstärken müssen, weil es um den Selbsterhalt geht und weil wir einfach keine Quantitäten von 50 Millionen jungen Afrikanern vertragen, abgesehen davon, dass es vielleicht 5 oder 7 Länder in Europa gibt, die diese überhaupt aufnehmen würden. Aber es sind Zahlen, die können wir uns noch nicht vorstellen. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, die ganze Debatte wird komplett anders geführt werden müssen. Sie wird auch nicht entlang dieser Nützlichkeitskriterien geführt werden, wobei das natürlich die richtigen sind, also für die Zahl, die dann immer noch hierher kommen soll und wird und die man braucht und die man im besten Fall auch checkt und wo man weiß oder größtmöglich sicher geht, dass diese Zuwanderung eine Bereicherung haben wird. Da sollten natürlich qualifizierende Kriterien ausschlaggebend sein, aber für dieses Ganze, wir bewerben uns um Asyl, es wird nicht gehen, es wird auf Dauer nicht gehen. Und ich glaube, in dem Eingeständnis, dass es so ist, ja, liegt sehr viel, oder nein, anders gesagt, ich glaube, umso früher wir das verstehen, desto besser für eine realistischere und übrigens auch humanitärere Lösung für das Sterben im Mittelmeer und die ganzen Entbehrungen, die so eine Flucht bereithält. Sorry, jetzt habe ich mich hier in Rage geredet.
Alles gut. Also man merkt auf jeden Fall, dass das Thema dich generell sehr emotionalisiert.
Ja.
Und ja, vielleicht können wir da auch direkt den Übergang hinbekommen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mit dir über dich sprechen und generell auch über
Ja.
deinen Arbeitgeber, weil ein Vorwurf, der dann natürlich immer kommt und der auch nach dem heutigen Gespräch sicherlich unter dem Tweet der Folge kommen wird, ist, naja, wir sprechen hier mit einem Newsjournalisten, sprich,
Ja.
naja, erstmal generell alles, was migrationskritisch ist, ist rechtspopulistische Hetze, weil Julian Reichelt, weil böse Rechte. Und da ist natürlich die Frage, wie gehst du mit diesen Vorwürfen um? Weil ich meine, sie sind überall. Und am Ende, ja, wenn du durch Berlin gehst, ist es dir vielleicht auch schon mal passiert, dass du damit konfrontiert wurdest?
Das ist vorgekommen, dass man in Berlin mal erkannt wurde, dass man auch mal beleidigt wurde. Ich gehe auch eigentlich immer noch auf die 1. Mai-Demo. Und da wird man auch schon mal angepöbelt. Es haben mich auch schon Leute erkannt und irgendwie lobende Worte gehabt. Wie geht man damit um? Also, ich meine, man muss das Pferd ja vielleicht auch ein bisschen anders aufsatteln. Wenn man sich dazu entscheidet, zu News zu gehen und zu Julian Reichel zu gehen und ganz genau zu wissen, wir wollen eine Gegenöffentlichkeit sein, die sehr viele Leute nerven wird, die anecken wird, dann macht man das, weil man sich das sehr gut überlegt hat. Und bei mir war das, da habt ihr sicherlich recht, dieses Thema Migration, was mich umgetrieben hat und wo ich mich ja auch über 2, 3 Jahre sicherlich zurückgehalten, selbst zensiert habe, weil ich so ein Stück weit wusste, das ist schwierig, die Dinge zu sagen und die Dinge zu denken, die mir auf dem Herzen liegen. Aber man hat schon quasi diese Gewissheit, dass man gehasst und bekämpft werden wird. Das heißt, Man geht mit diesem Vorwurf inzwischen gelassen um. Ich meine, es ist beeindruckend, welche Reichweiten wir auf sozialen Medien erzielen. Es ist auch extrem beeindruckend und ja, teilweise wirklich sinnstiftend zu sehen, wie viele Leute sich dankbar zeigen, Zuschriften zu uns kommen, die uns Hinweise geben, die mir privat schreiben, weil ihnen das gefehlt hat und weil sie darin ja auch irgendwie eine wichtige Stimme sehen, die es bisher nicht gab. Und natürlich muss man dazu auch sagen, uns gibt es nur deshalb oder vor allem deshalb, weil wir ein Feld bespielen, was bisher verwaist ist. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen, der Spiegel, die Zeit, die FAZ und die Süddeutsche ihren Job machen würden und zumindest im gleichen Maße libertäre, konservative, liberale, migrationskritische, identitäre Stimmen hätten, die prominent platziert werden, bräuchte es News nicht. Am Ende des Tages ist das, glaube ich, auch einfach Linke und Georg Restle und Jasmina Kunke und wie sie alle heißen, die brauchen uns auch ein Stück weit, weil sie sich an uns abarbeiten. Und es ist vice versa genauso, wir brauchen sie. Wir sind am Ende des Tages, ja, vielleicht Tauenden, die so ein Stück weit um die Deutungshoheit kämpfen. Ich würde sagen, in diesem Kampf gewinnen wir immer mehr. Aber dass es diese Abnutzungsmechanismen gibt oder man sich gegenseitig argumentativ, teilweise auch scharf bekämpft und widerspricht, ist die Natur der Sache. Ja, inzwischen gehe ich eigentlich damit relativ gesund um. Also ich arbeite bei News, ich mache daraus kein Geheimnis. Was ich denke, schreibe ich eigentlich auch offen heraus. Manchmal nicht ganz politisch korrekt, aber eigentlich überlege ich mir das auch recht gut und darin ist auch was sehr Befreiendes. Also ich weiß auch von Leuten und Kollegen aus der Branche, dass sie teilweise ähnliche oder gleiche Bedenken haben, ohne immer die gleichen Meinungen wie ich zu haben. Aber sie sehen auch, dass sie sich unterdrücken und zensieren müssen und nicht das sagen können. Und sie sehen, wie gewisse Dinge in dem Land einfach ganz, ganz grundsätzlich schief gehen und haben dieses Coming Out in Anführungszeichen nicht gehabt. Und da kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass es, wie gesagt, deutlich besser ist, angefeindet und gehasst zu werden, aber dazu zu stehen, wer man ist und ja, mit einem geraden Rücken durchs Leben zu laufen und sich in den Spiegel gucken zu können und sagen zu können, ey, jetzt stehst du aber wenigstens dazu, was du denkst. Das hat was sehr Befreiendes und Erlösendes und ich würde auch jedem raten, ja, diesen Schritt irgendwie vorzubereiten, aber durchzuführen, weil diese sich in die Tasche lügen, ist auf der anderen Seite, glaube ich, auch alles andere als gesund.
Also wir können gleich auf jeden Fall noch kurz eingehen darauf, was Leute denn so an News kritisieren. Aber was man News auf jeden Fall anrechnen muss, ist ja, dass sie dich das machen lassen. Das heißt, dass sie dich ja frei in deiner journalistischen Berichterstattung arbeiten lassen. Das ist hier in der Vergangenheit ja nicht immer so ergangen. Blicken wir auf den RBB zurück. Die Geschichte war ja damals relativ prominent, als du Somalia in einem Tweet ein Shithole-Country bezeichnet hast. Da wurdest du da kurzerhand weggecancelt, kann man ja sagen. Hat diese Geschichte dich dann damals geprägt in der Arbeit, die du nachfolgend und auch heute machst?
Ich glaube nicht. Also, ich war damals enttäuscht, sehr enttäuscht vom RBB und auch von einigen ehemaligen Kollegen. Wobei ich da auch jetzt nicht nachtreten will und es nicht darum geht, da jetzt Leuten noch eins reinzudrücken. Das kommt halt dadurch zustande, dass man unterschiedliche Weltsichten hat und teilweise auch grundsätzlich unterschiedliche Weltsichten hat. Und sich das dann in Form dieses Tweets und der Reaktion vielleicht auch kristallisiert hat. Ja, seitdem sagen die Leute, das ist ja eine ganz schöne Entwicklung, die du hingelegt hast. Ja, verstehe ich auch. Wobei es ist vielleicht auch ein sich eingestehen, was man wirklich denkt und ist. Also weniger ein Bekenntnis dazu als eine Radikalisierung, die aber inzwischen natürlich immer mehr Leuten im Sinne des Kontrasts deutlich wird. Bei dieser ganzen RBB-Sache muss ich sagen, dass ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich damit selbst am meisten geschadet hat. Und das ist auch ein Argument, mit dem ich immer wieder ins Feld gehe und wovon ich absolut überzeugt bin, wenn es Leute wie Judith Bassat oder Julian Reichelt oder Julius Böhm oder Björn Harms, ganz viele Leute, die hier arbeiten, Ralf Schuler, gäbe, die im Öffentlich-Rechtlichen prominente Positionen hätten, wäre das das beste Antidotum gegen eine Gegenöffentlichkeit in den Medien. Dann könnte auch der Intendant oder die Intendantin ARD, ZDF sagen, Mann, ja, wir haben Restle, wir haben Böhmermann, wir haben die Bosetti, aber schaut mal, wir haben auch unsere dezidiert konservativen rechten Leute und dazu stehen wir. Und am Ende ist es ein Wettkampf der Ideen. Manchmal muss die eine Seite in den sauren Apfel beißen und wundert sich darüber, was der Reichelt schon wieder macht. Dann muss der Reichelt wieder in den sauren Apfel beißen und wundert sich, was der Restle sagt. Aber wir halten uns diese Waage. Und dass dann quasi ich als relativ junger Person, die wie gesagt dezidiert eher migrationskritisch war und ist, da fallen gelassen wurde, spricht oder bestätigt mich eigentlich nur in der Wahrnehmung und im Wissen, in der Überzeugung, dass das der Rotfunk ist und dass das Sender sind mit einer eindeutigen politischen Agenda. Es ist ein Problem, das hat verschiedene Gründe, auch darüber können wir reden, dass Journalisten in großer Zahl eher dem linken und grünen Spektrum zugeneigt sind, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Tatsachenbefund. Und jeder, der da arbeitet und die Stimmung in Redaktion kennt, auch übrigens bei der Zeit oder bei Dunja Hayali oder wo auch immer, der weiß, dass es auf jeden Fall diesen Bias gibt. Das heißt, an dieser RBB-Sache, ich fand es eher schade, weil es mich in den Beobachtungen der letzten Jahre der Branche bestätigt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie tagtäglich darauf zurückblicke und ja, zähneknirschend bin. 2, 3 Tage lang war es schwierig, weil man sich so enttäuscht gefühlt hat von seinem Arbeitgeber und diese ganzen Kwunke-Leute da auch ankamen. Ey, aber inzwischen sportlicher Wettbewerb, es geht weiter. Ich bin back wie nie zuvor.
Wir überlegen tatsächlich auch noch, ob wir im Podcast mehr über Rotfunk oder über den umstrittenen Medienkonzern ÖRR sprechen wollen,
Ich
wenn wir über
finde es
das
ja
Thema
aber
reden.
sehr gut und ich finde es ja sehr gut. Ihr sprecht ja sozusagen mit beiden Seiten und euch gelingt es ja. Mein Freund Ruprecht Polenz war ja auch zu Gast
Ja.
bei euch. Auch andere, ich würde sagen, eher linkere Stimmen. Also ihr versucht da die Waage zu halten, oder?
Also, ich meine, wir nehmen ja auch kein Blatt vorm Mund häufig mit unserer Meinung, dass wir zwei Liberale sind, das sollte allen unseren Hörern klar sein. Nur, ich glaube, ein Vorteil, den wir haben, ist, dass wir sehr jung und grün sind. Also nicht grün politisch, sondern im Sinne von Greenhorns und dass somit die Leute eher nochmal zu uns kommen, als zu den, als jetzt zum Beispiel zu News, weil ihr seid schon gebrandmarkt und wir
Noch nicht.
noch nicht.
Was ich ja total schade finde, ich meine, wir haben im Vorfeld dieses Gesprächs auch darüber geredet, aber ich verstehe halt wirklich nicht, warum es nicht möglich ist, dass Leute, die links und grün sind, mit Leuten, die rechts und schwarz sind, an einem Tisch sitzen. Und es gab eine Illner-Sendung vor einigen Wochen, da waren Kevin Kühnert, Jens Spahn, Beatrix von Storch und Sarah Wagenknecht zu Gast. Und ich fand es als Bürger und als Zuschauer die wahrscheinlich beste Talkshow, die ich seit Wochen oder Monaten gesehen habe. Also, weil es endlich mal zur Sache ging. Und ich würde ja auch mich immer auf ein Podium setzen mit diesen Leuten, die mich so hassen und kritisieren, aber weiß genau, das würde auf der anderen Seite ja nicht genauso beantwortet werden. Da heißt es ja immer, diesen Leuten darf man keine Plattform bieten und kein Forum. Und das finde ich eine Haltung, die ist einerseits natürlich krass irgendwie demokratiefeindlich, aber ich finde es einfach auch schade. Also, warum wollt ihr nicht mit mir streiten? Und es wäre doch mal witzig. Und dann bereitet man sich vor und hat einen Wettstreit der Ideen. Und am Ende schaut man, wer überzeugender ist. Aber ich oder wir merken, dass es, wie gesagt, eine große ablehnende Haltung gibt, sich der Debatte zu stellen. Und wir haben ja Debattierformate von dem Talkshow-Format Stimmt. Sebastian Vorbauch war ja auch bei euch. Aber auch dieses Interviewformat von Ralf Schuler. Also es gibt da ja Plätze, an denen man sich hinsetzen kann, wo man vielleicht auch widersprochen bekommt oder eine unangenehme Frage bekommt. Aber man will nicht raus aus dieser Comfortzone. Und natürlich wissen auch die Leute von den Grünen und der SPD und Teilen der CDU, dass wenn sie bei uns hinkämen, da vielleicht ein paar kritische Fragen mehr bekämen. Aber eigentlich fände ich es im Sinne der Demokratie viel besser, wenn verschiedene Leute gleichermaßen zu Wort kommen. Nur ich glaube, wie gesagt, rechte Personen, rechte Meinungen, dezidiert Konservative werden bekämpft und es gibt keinen Willen, sie im gleichen Maß am Diskurs teilnehmen zu lassen.
Weil du eben danach gefragt hast, ich glaube, ich sehe uns auch so ein bisschen als so ein Scharnier. Also in gewisser Weise, um Debatten anzuheizen, ne? Und in der Hinsicht würden wir auch mit jedem sprechen, wenn die Person in irgendeiner Weise uns interessiert. Natürlich würden wir wahrscheinlich mehr mit Leuten, oder sprechen wir auch natürlich mehr mit Leuten, die vielleicht uns ideologisch näher sind, einfach weil es mehr auch menschlich matcht oft. Das hat ja auch viel damit zu tun, Sozialisation, ja, macht dann ja meistens auch, ja, aus, ob man sich sympathisch ist. Aber kannst du es in der Hinsicht vielleicht auch verstehen, dass vielleicht manche Leute von den Grünen vielleicht vor allem erst recht nicht zu euch gehen wollen, weil sie die Angst haben, eben genau mit dem konfrontiert zu werden, was ihr da macht? Also vielleicht viele auch den Eindruck, dass ihr nur in oder besonders in diese eine Richtung schießt.
Ja, ist ja auch so.
Ja.
Also es stimmt ja auch.
Ja.
Ich würde sagen, sie haben Angst, herzukommen, weil sie den argumentativen Wettstreit scheuen und weil sie zerlegt und mit den eigenen Widersprüchen konfrontiert würden. Ich glaube aber, dass sich das lohnen würde. Also ich glaube aufrichtig daran, dass man Leute beeindrucken und für sich gewinnen kann, wenn man sich schwierigen Debatten stellt und dort Stiche sieht. Und deswegen verstehe ich es nicht. Ich meine, also aus einer medientheoretischen Perspektive verstehe ich es natürlich schon, weil sie die Deutungshoheit haben. Sie wissen, der Öffentlich-Rechtliche hat 10 Milliarden und den schauen so und so viele. Und wir sind dieses aufstrebende Medium von rechts. Aber naja, sich da reinzusetzen und so, gibt es jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu gewinnen. Aber ja, also die Einladungen sind raus. Das kann ich vielleicht auch
Ja,
mal
ja.
öffentlich machen. Sowohl, also viele in unserer Redaktion fragen immer wieder an, Leute von der SPD, von den Grünen, kommt doch zu uns, stellt euch der Debatte. Es wird fair. Es ist auch kein Meinungsding. So in der Diskussion ist es fair. Und ich weiß auch, es gibt Leute bei den Grünen, die finden mich wahrscheinlich immer noch fragwürdig. Und ich bin auch nicht ganz ihrer Meinung. Aber die halte ich für vernünftige Personen. Und da weiß ich zumindest, die sehen das Land ähnlich wie ich. Das ist jetzt nicht so, dass wir in verschiedenen Realitäten leben. In gänzlich verschiedenen Realitäten zumindest. Aber ja, bisher ist es noch nicht dazu gekommen.
Ja, du hast ja eben auch angesprochen, dass ihr eben von den anderen Medien gemieden werdet. Natürlich, Talkshow-Auftritte kommen da bisher auch nicht in Frage. Also fände ich sehr spannend, wenn du mal bei Markus Lanz sitzen würdest, aber wahrscheinlich dauert das erstmal noch ein paar Jährchen. Aber da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil zum Beispiel ein Ralf Schuler, der in seiner Bildzeit auch immer mal in der Phoenix-Runde oder sonst was saß oder in anderen Formaten beim Öffentlich-Rechtlichen, der wird eben nicht mehr eingeladen, weil er. Und das macht jetzt eigentlich noch ein anderes Thema auf in gewisser Weise. Der wird nicht mehr eingeladen, weil er die falsche Meinung hat oder vielleicht unter Umständen weniger eingeladen, das kann sein. Aber auf der anderen Seite wird er jetzt nicht mehr eingeladen, weil er beim falschen Arbeitgeber arbeitet, plötzlich. Also er wurde vorher eingeladen, obwohl Bild ja sowieso schon gemieden wird, aber jetzt wird er aufgrund des Arbeitgebers nicht mal wegen seiner Meinung stigmatisiert.
Ja, absolut. Ja, also klar, also es ist natürlich vollkommen offensichtlich, dass wir nicht eingeladen werden, weil wir bei News arbeiten. Das ist für mich glasklar. Und ich glaube aber, es ist eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Ich glaube, es ist eine Frage von 1 bis 5 Jahren. Ich glaube, es verändert sich jetzt schon massiv etwas, wenn man sieht, wie wir in den sozialen Medien auftreten. Wir rasieren dort ja nass und zwar permanent. Also bei X ist es ja so, dass wir teilweise ja das Vielfache von Reichweiten, Zustimmung, Unterstützung bekommen als Leute, die etabliert sind. Das Gleiche sehen wir bei YouTube und Facebook. Bei Instagram und TikTok müssen wir diesen Raum noch stärker dominieren, aber es ist auch in unserem Sinne und auf jeden Fall auch ein Plan, den wir haben. Und ich glaube einfach, das ist nur eine Frage der Zeit, bis man, also ganz generell, jetzt nicht nur die Newsredaktion, aber dezidiert konservative Leute noch ignorieren kann, weil wie gesagt, irgendwann merkt man einfach, dass die Unterstützerschaft und die Gewichtung nicht mehr stimmt und dass es auf Dauer keinen Sinn macht, die gleichen Personen einzuladen, die vielleicht Namen haben oder relevant sind, aber selbst niemanden mehr begeistern können. Das ist etwas, was wir für uns sehr reklamieren und was, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist, dass es aufrichtige Unterstützer gibt, Leute gibt, die Ralf oder Judith oder mich oder Julian dezidiert gut finden und sagen, denen helfen wir, da teilen wir, was das Zeug hält, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Leute wichtige Stimmen sind und gute Arbeit machen. Und das ist bei uns generisch viel, viel stärker gegeben als diese ganzen Leute, die vermeintlich etabliert sind, aber viel, viel weniger Unterstützerschaft haben. Und wenn man jetzt sieht, also in den drei ostdeutschen Bundesländern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, bei der Europawahl, ich glaube, dass bei allen Wahlen Parteien rechts der Mitte von der FDP bis zur AfD 60 bis 80% abkassieren werden. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber im Sinne, wo, also mit der Entwicklung, die sich politisch manifestiert in diesem Land und die es deutlich wird, wird es auch dazu kommen, dass es mehr, ja, nicht Mainstream, konservative, nenne es wie du willst, Stimmen brauchen wird, die dieses Land erklären, weil die Leute sich nicht mehr wiederfinden in diesen Formaten.
Du hast ja eben ganz offen zugegeben oder gesagt, ja, wir schießen nur in eine Richtung und jetzt können wir uns den ÖRR anschauen. Die nehmen ja für sich in Anspruch, dass sie alle Meinungen abbilden und alles repräsentieren. Du hast eben schon gesagt, Rotfunk, entsprechend machen sie sich ja dann unehrlich. Also ist diese Aufgabe, die sich der ÖRR gibt, ist die überhaupt zu leisten? Also kann ein Medium alle abbilden? Kann ein Medium einfach ganz objektiv berichten oder ist dieses Subjektive, was wir ja auch bei den privaten Anbietern allen sehen, wir sehen es bei der Welt, wir sehen es bei der Süddeutschen, bei der Zeit, beim Spiegel, zu beobachten ist, dass da immer eine politische Prägung mit dran ist. Also ist das überhaupt möglich, was der ÖRR da für sich beansprucht?
Ja, natürlich wäre es möglich. Es wäre möglich, indem er erstmal seine Redaktion besetzt mit Leuten, die ebenfalls ja, die Position von CDU bis AfD widerspiegeln. Ja, das gibt es ja aber bei der Union, würde ich sagen, in kleiner Form, bei Leuten, die der AfD nahestehen oder ihre Themen quasi repräsentieren, gar nicht oder so gut wie gar nicht. Also ich kenne keinen öffentlich-rechtlichen Journalisten, wo man sagen könnte, der ist oder der hat Arbeitsschwerpunkte und Meinungen, die AfD nah sind. Gibt es einfach nicht. So, nichts. Nada. So, und dann könnte er es, indem man natürlich auch von Gleichgewicht in Talkshows schafft. Also das ist ja das nächste Problem, dass inzwischen einfach frappierend und immer deutlicher wird, dass eine Partei, die 20 bis 22% der Menschen in Umfragen wählen würden, die, wie gesagt, kurz davor ist, in drei Bundesländern Ostdeutschlands massiv zu gewinnen, dass die so gut wie gar nicht oder nur sehr selten stattfindet. Wir hatten da auch eine Auswertung bei News, wo wir analysiert haben, wie über ein ganzes Jahr hinweg die Einladungen bei Maischberger, Illner, Markus Lanz, Hart aber fair und damals noch Anne Will, wie die ausfielen und dass da die Lücke zwischen dem Anteil der AfD im Bundestag oder in Umfragen, da ist es ja noch höher, und denen in Talkshows massiv auseinandergeht. Das heißt, es gibt auch gar kein Interesse oder zumindest nicht die Bestrebung, diese Lücke zu schließen und zumindest eine Partei, auch wenn man die Scheiße findet, im gleichen Maß am Diskurs beteiligt zu sehen. Und dann gibt es halt teilweise wirklich Ausfälle beim Öffentlich-Rechtlichen. Also heute habe ich mir das angeschaut. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass in jedem privaten Unternehmen, in jedem Medium so ein Auftritt, wie Georg Restlin ihn gestern hingelegt hat in den Tagesthemen, dazu führen würde, dass man diesen Mann rausschmeißen würde. Und das meine ich komplett ernst. Da stellt sich ein Mann in den Tagesthemen hin und spricht 2 Minuten lang in einem Kommentar Meinung, faktenbefreites Zeug über die PKS, spuckt allen Opfern ins Gesicht. Es ist blanke Opferverhöhnung von all den Menschen in Deutschland, die wirklich zu Opfern migrantischer Gewalt geworden sind. Postet das dann ganz stolz, schließt, nachdem er komplett rationiert wurde auf Twitter, die Kommentarleiste und er dreistet sich dann auch noch später am Tag, einen Tweet abzusenden, wo er 54.000 Tote des Konzentrationslagers in Buchenwald dafür instrumentalisiert, dass diese TV-Debatte zwischen Höcke und Vogt heute Abend stattfindet. Und dann schaust du dir auf so einen Tag von schaust du so einen Tag von Restle zurück und denkst dir, heiliger, also alter Falter, was ist denn da los? Jeder Mann, der so image-schädigend, so faktenbefreit, so wie gesagt, opferverhöhnt und manipulierend auftreten würde, dem nichts zu schade ist, um seine Welt sich durchzudrücken und wo man auch deutlich sieht, dass die Zuschauer, die Öffentlichkeit das alles nicht mehr versteht. Mit Öffentlichkeit meine ich ja nicht nur Journalisten, sondern auch normale Leute, die Rundfunkgebühren zahlen oder Polizeigewerkschafter, Polizisten. Da hat ja heute wirklich jeder Kritik geübt. Wenn man sieht, was für Reaktionen dieser Kommentar ausgelöst hat, dann würde man sagen, Herr Ressler, wir müssen uns mal hinsetzen, wir müssen mal reden, aber Sie schaden uns ja als Marke. Wir verlieren ja irgendwie die Unterstützung, die wenige Unterstützung, die wir haben, wenn wir ja, solche Kommentare abliefern, die einfach offenkundig dem zuwiderlaufen, was Menschen hierzulande denken und fühlen. Und das ist halt für mich auch ein krasses Ding, dass es diese Dreistigkeit gibt, nicht nur einseitig Meinung zu zeigen, sondern diese Meinung auch prominent zu platzieren und danach keine Rechtfertigung abzuliefern. Kommentare geschlossen, zack, CDF ist weg von Twitter, gibt kein Problem mehr. Die bösen rechten Trolle regen sich weiter auf. Verdammt, jeder Mensch in diesem Land ist gezwungen, euren verfickten Rundfunkbeitrag zu zahlen. Ihr seid rechenschaftspflichtig in einem gewissen Ausmaß. Und zumindest müsst ihr euch Kritik stellen. Und wenn ihr jetzt alle eure X-Accounts abschaltet, weil ihr euch der Debatte irgendwie nicht mehr wiederseht und weil ihr merkt, dass es auf einmal diese kritische Gegenöffentlichkeit gibt, dann zeugt das nur davon, dass das immer weiter auseinanderdriftet. Dass man irgendwann das alles nicht mehr erzählen kann, weil die Menschen sich nur noch an den Kopf fassen.
Aber müsste
Entschuldigung,
man
jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet.
wieder, heute ist richtig Feuer drin heute.
Ja.
Ja, wäre es nicht konsequent eigentlich zu sagen, nee, den ÖRR, den können wir so nicht mehr reformieren, den Laden müssen wir dicht machen, weil auch dieses Konzept gar nicht aufgeht, dass solche Leute wie Restle dann drin bleiben. Das Problem ist ja, dass die nicht an die Marktmechanismen gebunden sind. Wenn so jemand wie Restle das woanders rausposaunen würde, wir haben es bei der SZ gesehen, bei der Aiwanger Geschichte und so, da gibt es richtig Ärger so und auch Korrektiv, klar, die sind jetzt irgendwie alle noch vom ÖRR dann gestützt worden, aber wenn die alle im freien Markt sind, dann würden die Leute, die ja zurzeit auch einfach konservativer wählen, diese Zeitung abstrafen, in denen vor allem so faktenlose
Absolut.
Meinungen auch mit drin sind.
Absolut. Also ich meine, das siehst du ja am meisten in dieser ganzen Social-Media-Öffentlichkeit, dass diese Leute einfach keinen Markt, keine Unterstützung, keine Käufer haben. Oder zumindest sehr, sehr viel kleinerer, als ihre Stellung am Markt ist. Und das wird natürlich künstlich aufrecht erhalten, weil es Rundfunkgebühren gibt, weil es Fördergelder gibt, weil es Bundesmittel gibt, weil es ein künstliches Finanzsystem gibt, die sich diese Meinung und das Fortbestehen einkauft. Aber natürlich, also auch wenn du eine Umfrage machen würdest unter den Menschen, wer eigentlich Rundfunkgebühren zahlen will, es würde nicht gut ausfallen. Jetzt argumentiere ich wieder mit direkter Demokratie, aber wie man halt glauben kann, dass man da diesen eitlen und wichtigen und demokratieerhaltenen Posten hat und gleichzeitig zu sehen, dass das alles dermaßen kritisiert wird, dass das auch nicht zum Denken anregt, ist auch hochfragwürdig. Und ich meine, wie gesagt, die Lösung wäre, ich bin ja sogar akzeptierend genug, dass ich sage, man leistet euch den Restle, leistet euch die Bosetti, leistet euch den Böhmermann, wie sie alle heißen, aber also stellt sicher, dass es auf der Gegenseite zumindest die gleiche Anzahl von dezidiert konservativ, liberal, libertär, rechten Meinungen gibt. Und dann, wie gesagt, wäre auch die Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich größer. Die würden dann immer noch die Augen verdrehen, wenn sie Herrn Restler in den Tagesthemen sehen würden oder wenn sie die neue Böhmermann-Sendung sehen müssten und ja, bemerkten, dass auch das finanziert wird von ihren Gebühren. Aber sie hätten Verständnis, weil sie sehen würden, es gibt Leute, die auch ihre Weltsicht ins Fernsehen bringen, die auch zu den Themen interessieren, die recherchieren, die sie umtreiben, die ihre Sprache vielleicht auch sprechen. Ja, also das ist das Allermindeste, dass zumindest das Gleichgewicht, das ist völlig verloren gegangen ist, wiederhergestellt werden müsste.
Ja, wir haben jetzt viel über große Probleme im Medienbereich gesprochen und vielleicht wäre abschließend noch ganz cool, vielleicht mit einem positiven Ende zu enden. Vielleicht können wir da ein bisschen drauf blicken. Was macht dir denn Hoffnung? Also gerade mit Blick darauf, dass konservative Stimmen, wie jetzt zum Beispiel auch du eine bist, vielleicht auch im Öffentlich-Rechtlichen auftauchen. Kann ja nur sein, zum Beispiel schon durch Repräsentanz in einer Talkshow und so weiter. Was macht dir da Hoffnung, dass sich da jetzt in der nächsten Zeit oder vielleicht auch kurzfristig oder auf mittelfristig was ändert? Weil du wirktest gar nicht so negativ eigentlich mit der Entwicklung.
Also ich strebe jetzt nicht in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich versuche das ja auf so einer demokratietheoretischen Ebene zu analysieren und weiß, wie gesagt, wie es dort war und verstehe auch die Probleme, die es gibt. Naja, Hoffnung macht mir, dass das Land nach rechts rutscht. Und es ist verdammt nochmal Zeit. Und ich hoffe, diese Entwicklung geht weiter. Und es ist schon deutlich zu spät, aber besser spät als nie, wie man so schon sagt. Ich habe das Gefühl, die Jugend, die nachkommt, ist da deutlich kritischer und lässt sich nicht mehr so viel vorschreiben. Also ich glaube, bei jungen Menschen ist es entweder so, die sind rechts und die sind rechts auch im Sinne von patriotisch und deutsch und weil es halt irgendwie identitätsstiftend ist und Zugehörigkeit gibt und weil sie natürlich auch merken, dass es ihre Bezugsgruppe ist. Menschen sehen sich nach Kollektiven und sie sehen, dass sie in einer inzwischen immer gewaltvolleren Gesellschaft leben, die migrantischer wird, also wollen sie dann quasi auch ihr Kollektiv finden. Sie sind aber auch Rechter im Sinne von libertär, also diese ganz grundlegende Staatsablehnung, Staatskritik, wofür zahle ich eigentlich Steuern? Was soll die ganze Scheiße? Corona-Übergriffigkeit, das ist etwas, was ich auch merke. Und was mir tatsächlich auch Hoffnung gibt, ist, dass die Migrationsgesellschaft, die ich, wie gesagt, aufgrund von vielerlei Phänomenen kritisiere und die mich beschäftigt. Aber auch da merke ich, es verändert sich etwas ganz, ganz grundsätzlich. Und ganz viele der Leute aus dem Balkan, ja, ehemalige Jugos, Mazedonier, Albaner, Kroaten, Serben, viele Leute aus Polen, Russland, auch viele Türken, Italiener, Griechen, du kannst es weiter durchdeklinieren, wie du willst. Aber sie haben alle, glaube ich, die Schnauze voll. Sie merken, dass die Migration seit 2015 auch sie massiv bedroht und beeinträchtigt. Sie merken, dass der deutsche Staat sie um ihren Lohn, um ihre harte Arbeit, auch um die Zukunft ihrer Kinder bringt. Also dass der Wohlstand gefährdet ist, einerseits durch diese ja, dauernd grüne Entwicklung und dem Grünmachen von allem, auch durch das Reinregieren in privateste Lebensbereiche und Bekenntniszwang zu Current Things. Das heißt, da sehe ich einen deutlichen Umschwung und ich glaube, das wird auf einen Zielkonflikt hinauslaufen. Also ich glaube, es wird am Ende vergleichbar mit den USA oder auch meiner Heimat Polen zwei Pole geben. Einerseits die Grünen, den progressiven Zeitgeist, die vielfältige Einwanderungsgesellschaft mit Regenbogenbinde und elektrischem Auto. Und wir sind nachhaltig. Wir kümmern uns um jede Ungerechtigkeit, Diskriminierung, ja, ja, ja. Und auf der rechten Seite eine Gegenkultur, die einen schlanken Staat will, die keine Lust hat, diese Steuern zu zahlen, die auch nicht mehr versteht, warum hier jemand so krass privat reinregiert und dass diese Entwicklungen verstärkt werden durch eine Digitalisierung, die nicht aufzuhalten ist, und Kontrollmechanismen, die damit einhergehen, die die deutsche Identität bewahren wollen und die Mehrheitsverhältnisse auch so haben wollen, dass dieses Land deutsch bleibt. Und das ist übrigens auch etwas, was meine Eltern immer wollten und ich glaube, ganz viele Zuwanderer wollten. Meine Eltern hatten aus vielerlei Hinsicht ein schwieriges Verhältnis zu Deutschland, ja, aufgrund der deutsch-polnischen Geschichte. Aber auch als meine Eltern in den 80er Jahren ausgewandert sind nach Deutschland, wollten die in einem deutschen Land leben und nicht in einem arabisch-afrikanischen. Das heißt, es gibt da einfach diese zwei große Pole entlang mehrerer Linien. Und am Ende wird man sehen, wohin die Reise geht. Aber ich würde sagen, dass die Stimmung sich massiv verändert, dass das Land schon begonnen hat, nach rechts zu rutschen. Oder was heißt nach rechts? Aber quasi Recht wiederherzustellen und ja, diesen dauernd progressiven, zeitgeistigen Ansatz abzulehnen, ihm zu widersprechen. Und das wird sich, glaube ich, weiter vollziehen, weil das alles, was wir sehen, ist, glaube ich, ein Vorgeschmack. Ich glaube, es wird sich weiter zuspitzen, sowohl was ja das angeht, was man einen grünen Totalitarismus nennen kann, als auch was die Verwerfung der Migrationsgesellschaft angeht. Und immer mehr Menschen werden damit konfrontiert, dass die Realität, die sie ja vor der eigenen Haustür erleben, entdecken, die sie verspüren, der Kontostand, der Geldbeutel, irgendwie nicht mehr im Einklang zu bringen sind mit diesem positiven Gesellschaftsentwurf, sondern es ganz, ganz grundsätzliche Veränderungen braucht. Aber ja, das macht mir Hoffnung, wie gesagt, dass es eine Gegenöffentlichkeit gibt, dass die Migrationsgesellschaft inzwischen immer kritischer gegenüber der regierenden Einheitsmeinung ist und dass die Jugend immer mehr aufbegehrt.
Ja, wir haben heute über das Thema Migration mit einem Journalisten von News gesprochen und das heißt, dass es im Nachhinein höchstwahrscheinlich Feuer geben wird. Aber es gab schon im Vorhinein, Jan, das kann ich dir auch gerne sagen, so viel positive Rückmeldung, als wir diese Folge angekündigt haben. Die Leute haben richtig Bock und ich habe ein gutes Gefühl, das hier könnte die meistgehörte Folge aller Zeiten werden. Das heißt, in die Tausenden hochgehen. Aber da muss man dann sagen, auch an den Mob, der sich vielleicht an uns richten wird. Unsere zweitmeistgehörte Folge ist immer noch die mit Ijoma Mangold von der Zeit. Das heißt, bei uns gibt es keine Debatten,
Der
keine
Bitcoin-Papst.
der Bitcoin-Papst.
Jawohl.
So. Bei uns gibt es keine Kontaktschuld, bei uns gibt es gute Debatte und bei dir auch, Jan. Und deswegen danke ich dir herzlich für dieses Gespräch heute.
Ich freue mich, vielen Dank fürs Interesse und ja, immer, immer wieder gerne. Grüße nach Göttingen.
Ja, vielen Dank auch von mir und ja, wir werden uns sicherlich nochmal hören. Wenn ihr aber immer noch nicht genug von uns bekommen könnt, könnt ihr natürlich immer noch unsere alten Folgen hören. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. Schaut da auf jeden Fall nochmal bei Social Media vorbei. Da heißt man überall based-medien. Gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify. Freuen wir uns auch sehr drüber. Und ja, ansonsten, Dom, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
Wir sehen uns nächste Woche wieder und ihr könnt gerne nochmal in die vergangene Folge mit Vince Ebert reinhören. Bis dahin, tschüss.